Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts der Allianz Arbeitsgruppe Digital qualifiziertes Personal. In unserer Podcast-Reihe wollen wir Stimmen von ExpertInnen aus den unterschiedlichen Bereichen der deutschen Hochschul-, Forschungs- und Förderlandschaft zum Thema digital qualifiziertes Personal sammeln und natürlich auch die Mitglieder der Arbeitsgruppe und ihre Erkenntnisse und Thesen vorstellen. Wir, das sind
Matthias Bornschein, Mitarbeiter im Referat Digitalisierung und Umweltschutz e-Government im Umweltbundesamt und hier hauptsächlich in der Funktion als Open Data Koordinator.
Und Christian Erlacher, ich bin bei der Max-Planck-Gesellschaft für digitale Themen in der Personalentwicklung zuständig. Für diese Folge haben wir uns einen besonderen Gesprächspartner eingeladen. Carsten Schneemann hat den Digital Qualifiziert Podcast zum Forschungsgegenstand seiner Masterarbeit gemacht. Zu welchen Ergebnissen er kommt, wie er die Podcasts ausgewertet hat und welche Herausforderungen noch vor uns liegen, besprechen wir in der letzten Folge dieser Staffel. Hallo Carsten, willkommen im Podcast. Carsten, stell dich doch einfach kurz selbst vor.
Hallo, ich bin Carsten Schneemann. Ich arbeite in der Landesinitiative Forschungsdatenmanagement Brandenburg an der Fachhochschule Potsdam. Bin dort für Schulung, Institutionalisierung und Vernetzung nach innen und außen verantwortlich. Deswegen bin ich aber heute nicht hier. Ich habe meine informationswissenschaftliche Masterarbeit geschrieben und darin die bisher von euch durchgeführten Podcast-Folgen analysiert und ausgewertet.
Und darauf freuen wir uns ganz besonders, mit dir darüber zu sprechen. Die wissenschaftliche Auswertung dieser Podcasts ist was ganz Fantastisches. Und schon mal vielen Dank, dass du das alles gemacht hast. Aber mehr kommt später. Nachdem du derjenige bist, der unsere Podcasts sehr gut kennt, weil du sie ausgewertet hast, haben wir uns überlegt, wir modifizieren unseren Einstieg so ein bisschen. Was für uns natürlich immer wichtig ist, unsere Podcast-Gäste ein bisschen besser kennenzulernen. Und deswegen haben wir normalerweise unser Spiel, ne? Aller guten Dinge sind drei. Bei dir werden wir es etwas abändern. Du hattest nämlich die beste Vorbereitungsmöglichkeit. Deswegen stellen wir einfach mal ein paar andere Fragen. Wir bleiben trotzdem bei drei. Vielleicht schaffst du es auch, sie in drei kurzen Sätzen oder so zu beantworten. Carsten, was sind denn deine drei frühesten digitalen Erinnerungen?
Ja, spannend. Die Überraschung ist euch auf jeden Fall gelungen. Das sind doch andere Fragen. Die drei frühesten digitalen Erinnerungen sind tatsächlich, dass ich relativ zeitig einen PC hatte, der noch auf DOS lief und mit dem man auch spielen konnte und das Programm PC Mensch gab, wo man tatsächlich alle Muskelgruppen des Körpers animiert in der DOS-Animation sehen konnte, was mich als Kind sehr begeistert hat. Ich habe tatsächlich eine gute Erinnerung daran, wie das erste Mal in meinem letzten Jahr in der Schule ein Beamer zum Einsatz kam und keine Folien mehr mit einem Overhead-Projektor. Ja, das sind zwei Erinnerungen, aber zwei, die auf jeden Fall sehr hängen geblieben sind und sehr signifikant sind.
Sehr gut. Jetzt vielleicht wieder etwas bekannter. Wie beschreiben dich denn deine Kollegen in drei Worten?
Ruhig, konzentriert. Ich hoffe, verlässlich kommt auch noch dazu.
Sehr gut. Und um ins Thema einzusteigen, tatsächlich eine ganz elementare Frage, mit der du dich auch sehr intensiv auseinandergesetzt hast. Was sind die aus deiner Sicht wichtigsten drei digitalen Skills, die heute jede haben muss?
Das auf drei einzudampfen, da komme ich garantiert in Teufelsküche und jemand ist garantiert unzufrieden, weil die wichtige Skill für den oder diejenige vergessen wurde. An erster Stelle kann ich eindeutig sagen, sehe ich eine Informationskompetenz. Also da ist der Übergang zu dem von euch genannten digitalen Mindset auch da eine Offenheit, eine Freude am Digitalen. Und vielleicht als drittes noch tatsächlich dass man aufhört, wirklich strikt zu trennen zwischen digital und analog. Das ist doch tatsächlich eine Welt, eher als dass es zwei getrennte Welten sind, die unabhängig voneinander fungieren.
Danke dir, Carsten.
Ja, Carsten, in deiner Vorstellung hast du es ja schon angesprochen. Du hast im November deine Masterarbeit erfolgreich abgeschlossen. Auch nochmal herzlichen Glückwunsch von meiner Seite dazu. Geschrieben hast du die bei Heike Neuroth, die wahrscheinlich sauer ist, dass du als digitalen Skill nicht Forschungsdatenmanagement genannt hast. Aber du hattest dich natürlich in deiner Masterarbeit viel mit unserem Thema digitale Qualifikation beschäftigt. Hast ja alle Podcast-Episoden vorgenommen und uns würde natürlich interessieren, Was hat dich an dem Projekt gereizt? Warum hast du dich damit beschäftigt?
Also ich fand es sehr spannend, was ihr an Interviewpartnern, Partnerinnen hattet. Das ja, vereint natürlich, dass sie alle eine Fachexpertise haben zum Thema digital qualifiziertes Personal. Nichtsdestotrotz haben sie natürlich auch einen ganz unterschiedlichen Hintergrund, bringen unterschiedliche Expertisen mit, unterschiedliche Sichtweisen auf das Thema. Und das fand ich ganz, ganz spannend. Muss auch sehen, das Thema, also digital qualifiziertes Personal, ist unwahrscheinlich weit, unwahrscheinlich aktuell. Und es hat einfach Spaß gemacht, eure Podcasts auch zu hören und auszuwerten. Also da hatte ich also schon im Vorfeld ein Interesse dran und eine Freude, und die ist auch immer noch da.
Dann nimm uns doch mal mit, was hast du gemacht? Wie bist du vorgegangen? Wie hast du deine Arbeit aufgebaut und was hast du methodisch gemacht?
Also ich habe eine ganz klassische Interviewanalyse, Auswertung gemacht von Expertinneninterviews, die ihr ja geschaffen habt durch eure Podcast-Folgen. Habe natürlich, wie man das in der Masterarbeit macht, vorher ganz viel Literatur gelesen, nach rechts und links ein bisschen geschaut. Habe die Interviews dann transkribiert, dass sie auch wirklich auszuwerten waren. Und habe sie mit Max QDA ausgewertet, habe sie in diese Analysesoftware eingespielt. Und da kodiert, habe ein Codesystem entwickelt, wo so Themenschwerpunkte definiert wurden, was ist relevant, was ist vielleicht eher peripher relevant. Und habe das erstmal natürlich aus eurem Diskussionspapier gemacht, habe dann aber tatsächlich in die Interviews reingehört und induktiv Kategorien erstellt. Da sind 12 Hauptkategorien mit ein paar Unterkategorien rausgekommen, mit Gemeinsamkeiten, die relevant sind aus allen Interviews zum Thema digital qualifiziertes Personal. Also ganz intensiv euch zugehört und euren Gästen und Gästinnen zugehört. Dann das Kategoriensystem angewendet tatsächlich und mit der Software, die dann dahinter stand, das einerseits quantitativ ausgewertet, also geguckt, was sind so Worthäufigkeiten von Schlagworten oder auch eine Kontextualisierung, also beispielsweise das, wenn Fake News genannt wurden, das immer im Kontext von Informationskompetenz als Beispiel genannt wurde und sowas, also eine Ähnlichkeitsanalyse. Und natürlich die Hauptarbeit, dann qualitativ jede Kategorie auszuwerten und in jede Kategorie zu schauen, was sind Gemeinsamkeiten und Unterschiede von allen Interviewten.
Ja, dann nimm uns doch auch hier mal mit. Was sind denn die wichtigsten Ergebnisse? Was waren die Muster oder Themen, die du identifizieren konntest, die wir eventuell in unseren Recap-Folgen, die wir ja auch hatten, übersehen hatten?
Also übersehen würde ich jetzt auf keinen Fall sagen. Beispielsweise die Skill Gaps, die habt ihr ja auch analysiert in der Recap-Folge. Ich habe diesen Begriff der Fähigkeitenlücke ein bisschen weiter definiert, habe geguckt, wo gibt es da Unterschiede in bestimmten Fähigkeiten. Die sind relativ deutlich zutage getreten. Also Lücken gibt es schon einige, die identifiziert wurden, was natürlich auch sehr gut ist, denn da, wo eine Lücke ist, kann man ansetzen und auch irgendwo ein bisschen was ändern. Und da habt ihr natürlich einerseits die Bedarfslücke des Marktes, die relativ häufig erwähnt wurde, also einfach Angebot von Personal, was qualifiziert ist, und Personalnachfrage, wo es ja einen großen Unterschied gibt, dass wesentlich mehr digital qualifiziertes Personal gesucht wird, als gegenwärtig da ist. Da gibt es ja verschiedene Hochrechnungen, also die gehen ja zum Teil bis zu, ich glaube, 1,2 Millionen war das Krasseste bis 2030 an digital qualifizierten Personal, was benötigt wird, mehr als es geben wird. Dann gibt es natürlich noch andere Lücken auf anderen Ebenen, also auf einer individuellen Ebene zum Beispiel, also zwischen dem, was ich wirklich kann an Fähigkeit und das, was ich möchte, wo ich hin möchte. Es gibt die Gap zwischen Konsumenten und Produzenten und dann, das stammt dann auch aus den Interviews von euch, die Gap zwischen Medienbedienkompetenz und Medienkompetenz. Also tatsächlich kann ich mit einem Tool umgehen oder verstehe ich, was dahinter steht, was wie funktioniert. Das fand ich ganz, ganz interessant. Dann gab es, ja, rausgekommen natürlich auch die hohe Bedeutung des digitalen Mindsets. Das war euch sicher auch klar. Das habt ihr ja schon in dem Diskussionspapier gehabt. Das ist nochmal also ganz deutlich zutage getreten und kann ich jetzt auch mit Zahlen bestätigen, wie oft das kodiert und erwähnt wurde und mit welcher Intensität auch. Spannend hierzu ist auch noch die enge Verpflichtung zu den Kernkompetenzen, dass es wirklich Hand in Hand geht und sich gegenseitig bedingt. Also ohne Kernkompetenzen kein digitales Mindset, ohne digitales Mindset funktionieren auch keine Kernkompetenzen. Das fand ich auch eine ganz schöne Erkenntnis, denn in dieser Deutlichkeit und Intensität war mir das vorher zumindest noch nicht so klar. Ja, das als kleinen Einblick erstmal. Ich glaube, wir kommen dann noch auf ganz viele andere Themen, wenn wir uns weiter unterhalten.
Jetzt hast du einige der Ergebnisse genannt und hast uns auch in deine Methode eingeführt. Das ist eine klassisch wissenschaftliche Herangehensweise, wissenschaftliches Arbeiten. Jetzt muss man aber wahrscheinlich auch noch einordnen, dass ein Podcast in der Regel jetzt wahrscheinlich nicht die beste wissenschaftliche Grundlage ist. Und wenn du die völlige Freiheit gehabt hättest, hättest du dir wahrscheinlich eine andere Datengrundlage genommen. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Magst du ein bisschen was dazu sagen, was für dich die Herausforderung war, einen Podcast als Grundlage für deine wissenschaftliche Arbeit zu nehmen? Wie bewertest du es? Wie kannst du das einordnen?
Ja, also da habe ich mir natürlich am Anfang besonders auch ein bisschen Sorgen gemacht, ob das die geeignetste Datengrundlage ist oder nicht. Kann man sicher diskutieren. Also ich stehe dazu, dass das gut war. Ja klar, die Intention von einem Podcast ist was ganz anderes. Also ihr macht das ja auch locker, ihr macht das niedrigschwellig, unterhaltsam. Ihr habt natürlich im Hinterkopf sicher auch gehabt, die Expertin zu Wort kommen zu lassen und habt ihnen viel, viel Freiräume gegeben. Und gerade diese Freiräume sind eigentlich was gar nicht so unterschiedlich ist von einem wissenschaftlichen Expertinneninterview. Da engt man die ja auch nicht mit einem Leitfaden ein, sondern lässt den Freiraum, um tatsächlich von der Expertise größtmöglich zu profitieren und die auch dargestellt zu bekommen. Deswegen bin ich also wirklich auch sehr glücklich damit, dass ich auf eure Podcasts zurückgreifen konnte und finde, die Unterschiede sind gar nicht so groß zu einem wissenschaftlichen Expertinneninterview im Vergleich zu einer Podcast-Folge.
Carsten, über die Podcasts hinaus konntest du natürlich auch an unserem Hearing dieses Jahres teilnehmen. Konntest du ja auch etwas für deine Masterarbeit mitnehmen?
Auf jeden Fall. Also das war natürlich eine tolle Chance, auch daran teilnehmen zu dürfen und den Stimmen dann auch Gesichter zuzuordnen. Das macht die Arbeit auch ein bisschen nahbarer. Ich war da natürlich wirklich mitten im Arbeitsprozess, als das Hearing stattgefunden hat. Oder gar nicht so mittendrin, sondern eher so im ersten Drittel. Ich schaue da heute ein bisschen anders zurück. Also es war natürlich sehr, sehr schön, dass ich da eine Zusammenfassung auch nochmal hatte, eine Zusammenführung, dass viele Punkte, die ich aus den Interviews kannte, auch nochmal komprimiert dargestellt wurden. Ich glaube, ich hätte davon mehr profitiert, wenn ich ein bisschen weiter gewesen wäre in dem Auswertungsprozess und hätte das auch noch ein bisschen tiefer beleuchten können, weil jetzt, das ist ja doch schon eine Weile her, stehe ich natürlich ganz anders in der Materie der Interviews und in dem, was gesagt wurde. Also ist natürlich schwer zu konkretisieren im Nachhinein, was wirklich da war und neu war. Auf jeden Fall ist meine Erinnerung, dass es eine Fortführung des Fachdiskurses war, den ihr durch die Interviews, durch die Podcast-Folgen angeregt habt.
Was hättest du denn noch genauer erfahren wollen von den Expertinnen und Experten, die vor Ort waren?
Das ist jetzt im Nachhinein natürlich eine gute Frage. Das wäre vielleicht dann für das nächste Hearing nochmal schon die Vorbereitung, wenn das kommen sollte. Ich fand beispielsweise auch ganz, ganz spannend, dass in den Interviews häufig Schulen erwähnt wurden als für die Skillvermittlung von digitalen Inhalten verantwortlich. Schulen sind nun natürlich nicht klassisch in der AG 6 vertreten. Da könnte man auch mal schauen, wie man das mit einbringen kann tatsächlich und da auch vielleicht Stakeholder aus den Bildungsinstitutionen, also aus Schulen mit reinnehmen könnte. Persönlich finde ich das ganz, ganz interessant. Das Thema ist ja wirklich hochaktuell. Also jedes Parteiprogramm, jedes Ministerium veröffentlicht was zu Digitalisierung, digitalen Skills, digitale Fähigkeiten. Tatsächlich zu gucken, was kann man niedrigschwellig auf einer Ebene, wie beispielsweise auch auf der AG-Ebene schon auch entscheiden, um praktisch der Arbeitsebene die Arbeit zu erleichtern. Also was können ganz praktische erste Schritte sein, die man auch vielleicht sogar gemeinsam schon umsetzen kann, um eine digitale Qualifikation zu unterstützen, leichter zu machen, um, um Hürden abzubauen.
Hast du ja eventuell auch Ideen, also die dir jetzt ad hoc einfallen würden?
Ad hoc, das klingt natürlich immer erstmal ganz einfach, aber beispielsweise könnte man es irgendwie hinbekommen, Fortbildungsveranstaltungen, Qualifikationsveranstaltungen, institutionsübergreifend, bundeslandübergreifend auch zu öffnen für alle Interessierten. Das ist beispielsweise tatsächlich eine Herausforderung, die da ist und auch noch eine Hürde, die gegenwärtig noch da ist. Das wäre so was ganz, ja, niedrigschwelliges, was man vielleicht angehen könnte.
In dem Zusammenhang würde ich gern von dir mal erfahren, also Fortbildungsangebote, das ist ja halt, glaube ich, kein Problem. Also wir haben Fortbildungen ohne Ende, es gibt MOOCs, es gibt Fortbildungsplattformen. Wir hatten auch in einem vorherigen Gespräch auch das Problem der Kapazität, der zeitlichen Kapazitäten. Also wie kann man dieses Problem lösen? Also du kennst dich ja jetzt auch so ein bisschen aus, du weißt, was der tägliche Arbeitsablauf an ja, Problemen mit sich bringt, dass man eigentlich nicht genug Zeit hat für die Fortbildung, die man gern machen würde. Hättest du Lösungsvorschläge oder hast du ganz andere Ideen?
Also Lösungsvorschläge, da wäre ich jetzt sehr stolz, wenn ich das präsentieren könnte. Das kann ich leider so nicht präsentieren. Ich habe tatsächlich ja in den Auswertungskategorien für die Interviews auch Herausforderungen und Anforderungen an die digitale Qualifikation als Kategorie mit aufgenommen. Und da sind natürlich auch durch die Interviewten in euren Podcast-Folgen viele Dinge genannt worden. Beispielsweise auch eine fehlende Wertschätzung von Eigenqualifikation, von Eigenfortbildung, dass das einfach hinten runterfällt. Also wenn man jetzt eine Juniorprofessur hat, dann ist die eigene Fortbildung und Qualifikation also nicht nur sekundär, sondern wahrscheinlich ja, tertiär oder quartär oder noch länger zurück oder noch weiter hinten angestellt, sondern da muss natürlich erstmal publiziert werden, da müssen Drittmittel eingeworben werden, da muss auch gelehrt werden tatsächlich. Da fällt die eigene Qualifikation dann vielleicht als Hobbyprojekt ein bisschen hinten runter. Und da eine Wertschätzung zu etablieren, auch für eine eigene Qualifikation, für eine eigene Fortbildung, auch von Dozierenden, denke, das muss jede Institution für sich schaffen. Das ist sicher auch eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, dass wir das höher schätzen. Und dass wir das auch sehen, dass das nicht nur Bildung um der Bildung willen oder Bildung als Hobby ist, sondern dass das tatsächlich Bildung ist, um aktuell informiert zu bleiben und das weitergeben zu können, um digital kompetent zu bleiben, das vorleben zu können, um ja digital fähig zu sein, um die Arbeit machen zu können, um auch gegenwärtige Forschung weiter vorantreiben zu können. Und ja, ich glaube, das ist vorrangig eine Aufgabe für jede Institution, da Freiräume zu schaffen und Wertschätzung zu schaffen für die Einzelne, für den Einzelnen.
Jetzt bist du ja gerade frisch mit deinem Master fertig geworden. Du bist also noch relativ nah an dem ganzen universitären Leben dran. Was hättest du dir denn gewünscht als Unterstützung seitens der Universität? Gibt es etwas oder der Hochschule? Gibt es etwas, was du vermisst hast, jetzt gerade in dem Kontext Skills Gap, Wissensvermittlung, wo du quasi sofort quasi aus der lernenden Perspektive heraus sagst, ja, genau da hätte ich mir aber dies, jenes, welches gewünscht?
Absolut, also brauche ich gar nicht überlegen, fällt mir sofort ein, eine niedrigschwelligere Sichtbarkeit von Angeboten, die es gibt. Also ich denke zurück an wirklich die ersten Semester, auch wenn das schon ein bisschen her ist. Es gibt ganz tolle Angebote und man braucht einfach 2, 3 Semester, um die überhaupt zu finden, um das zu hören, um sich dann auf die vierte Unterseite durchzuklicken oder irgendwo mal zu hören, da gibt es ja diesen Arbeitskreis, da gibt es ja diese Gesprächsrunde, da gibt es ein niedrigschwelliges Austauschformat von Kolleginnen aus Berlin und Brandenburg, die sich alle ja, 2-mal im Jahr, 3-mal im Jahr einfach treffen, den Input machen und dann eine Diskussionsrunde, wo man auch als Studierender hin kann. Und das niedrigschwellig wirklich in die Breite zu tragen, hätte mir geholfen und deswegen sehe ich das jetzt auch so ein bisschen mit als meine Aufgabe an und kann das jetzt glücklicherweise im Job zumindest für das Thema Forschungsdatenmanagement auch machen und habe das auch vorzumachen.
Das ist gleich eine gute Überleitung zu dem nächsten Punkt, der uns interessieren würde. Wo geht denn für dich die Reise hin? Und vielleicht noch ein bisschen konkreter, was kann dein persönlicher Beitrag zur Verbesserung der digitalen Skills sein?
Ja, das geht natürlich genau auf oder läuft auf das Thema Forschungsdatenmanagement raus. Also ich bin ja in der Landesinitiative in Brandenburg jetzt angestellt als akademischer Mitarbeiter, mache das auch schon eine Weile und mache das jetzt nach dem Master intensiver mit ein paar anderen Aufgabengebieten dazu und unter anderem das Aufgabengebiet Schulung. Deswegen hat das Masterarbeitsthema natürlich auch sehr, sehr gut gepasst und hat für mich persönlich natürlich auch einen Mehrwert, dass ich das jetzt mit in den Berufsalltag mitnehmen kann. Das ist ganz konkret, also beispielsweise ist ein Vorhaben, dass es einen Einstiegskurs zum Thema Forschungsdatenmanagement für Studierende gibt. Gibt ganz viele Angebote, tatsächlich nicht nur für die informationswissenschaftlichen Studierenden, sondern an der gesamten Hochschule und perspektivisch dann auch für das ganze Land. Das niedrigschwellig mit Videos, mit Lehrmaterialien, die es teilweise natürlich schon gibt, die man nachnutzen kann, aber zusammengestellt für die Zielgruppe Studierende einen Kurs gibt, der, wenn alles gut läuft, auch um zu locken natürlich anerkannt ist und zertifiziert ist. Wir machen einen Zertifikatskurs für Studierende, der eine Woche lang geht, wo wir jetzt tatsächlich nächstes Jahr anfangen damit. Da gibt es 10 Dozentinnen aus Brandenburg und Berlin, die sich da einbringen, um eine Woche für Studierende Forschungsdatenmanagement niedrigschwellig, ja, zugänglich zu machen. Wird dann im Herbst auch das Ganze nochmal für Forschende geben. Und genau da sehe ich oder habe ich jetzt mein Betätigungsfeld auch tatsächlich und kann ja das Interesse, was aus dem Studium gewachsen ist und auch aus der Masterarbeit gewachsen ist, hoffentlich praktisch anwenden.
Kannst oder darfst du hier schon ins Detail gehen? Also auf welche Formate wollt ihr hier setzen? Also ich erinnere mich zum Beispiel im Podcast an Herrn Handke, der sehr, sehr prominent immer gepredigt hat, okay, wir müssen weg von dieser Frontallehre und das, was wir gerade im digitalen Raum machen, hat nichts mit wirklichen, wir nutzen die digitalen Möglichkeiten noch nicht. Hast du hier Ideen, wirklich auf neue digitale Formate zu setzen?
Ja, also wir machen das jetzt auch nicht als Frontalunterricht. Das ist eine Woche Input und eine mit praktischen Übungen auch, die wir dann in kleineren Gruppen durchführen werden. Natürlich muss das Ganze vorbereitet werden. Und da gibt es ja, also habe ich auch gesagt, es gibt schon tolle Lehrvideos, es gibt tolle Materialien von anderen Landesinitiativen, auf die wir zurückgreifen können, die auch offen zur Verfügung stehen zur Nachnutzung. Und da setzen wir natürlich auch drauf, die nachzunutzen und den Studierenden im Vorfeld zur Verfügung zu stellen, um da so ein bisschen den Eigenanteil zu stärken, dass die vorbereitet kommen und dann noch eine Nachbereitung machen. Also wir versuchen da so das größtmöglich abzudecken und denen nicht eine Woche Semesterferien zu rauben, um ihnen Forschungsdatenmanagement zu predigen und dann mehr verschreckt haben, als wir tatsächlich motiviert haben. Wir haben das auch, je nachdem, wie viel Kapazität da ist, kann man sich aussuchen, wie der Kurs angerechnet werden soll, wie viele ECTS es geben soll, je nachdem, wie groß der Anteil ist, der Eigenanteil, wie intensiv man sich da einbringen möchte. Also wir versuchen da schon so flexibel wie möglich zu sein, um auch niedrigschwellig auf die Studierenden als Zielgruppe für Forschungsdatenmanagement zuzugehen, denn die sind bisher noch nicht so mitgedacht worden. Für die gibt es noch nicht so viel an Angeboten.
Finde ich auch eine ganz tolle Lösung für eine unserer großen Herausforderungen, wie wir eigentlich das Thema der Zukunft in die Ausbildung heute bekommen, nämlich indem ich ehemalige Studierende gleich unmittelbar mit ihren persönlichen Erfahrungen in die Verantwortung bringe und sie einen entsprechenden Kurs, ein entsprechendes Lehrformat auch entwickeln lasse. Finde ich eine sehr gute Idee und eine tolle Initiative. Viel Erfolg damit.
Ja, danke.
Seht ihr hier auch perspektivisch Möglichkeiten, das über die Zielgruppe der Studierenden hinaus auszuweiten? Mit Blick auf die Allianz hat man natürlich auch Hoffnung, dass es für das bestehende Personal hier Qualifikationsmöglichkeiten gibt.
Absolut. Ich rede jetzt nur so viel über die Studierenden, weil wir da ganz intensiv dran sind und das unsere erste Gruppe ist, für die wir das organisieren werden im März nächsten Jahres. Im Herbst nächsten Jahres wird es auch ein ähnliches Format für Forschende geben. Das ist nur noch ein bisschen weiter weg. Wir sind auch noch nicht so lange in dieser Form gefördert, dass wir da jetzt schon so weit sein könnten. Wir sind erst seit 1.10. tatsächlich, dass wir uns damit beschäftigen können und haben dann uns ja erstmal der Zielgruppe der Studierenden gewidmet. Aber das geht natürlich auch noch weiter und darüber hinaus über die Zielgruppe der Studierenden.
Ich würde die Möglichkeit tatsächlich auch nochmal nutzen, auch wenn es Christian jetzt gerade schon gefragt hat. Du bist jetzt einer der Interviewpartner, die sehr, sehr nah am Studium sind. Und Christian hat ja gerade schon gefragt, was hättest du dir noch im Studium gewünscht? Also jetzt hattest du schon von diesen niederschwelligeren Angeboten gesprochen, aber fallen dir noch Sachen ein, die hätten besser laufen können im Nachgang, die du jetzt vielleicht sogar auch mitgestalten könntest?
Also gar nicht, dass die Angebote niedrigschwelliger sind, die sind toll. Ich habe einfach nichts davon gehört. Man wusste es nicht als Student und man hätte sich ja gerne schon eher damit beschäftigt, mit bestimmten Möglichkeiten, sei das jetzt bibliothekarisch, informationswissenschaftlich, Forschungsdatenmanagement fokussiert, dass einfach bekannt wäre, wen gibt es als Ansprechpartner, was gibt es für Formate. Das ist so die Sache gewesen, die mich im Nachhinein geärgert hat. Also ich hätte beispielsweise ein Jahr eher an einem Austauschformat von bibliothekarischen Studierenden aus Berlin und Brandenburg teilnehmen können. Ich wusste aber gar nicht, dass es das gibt, bis ich das halt durch einen Kommilitonen aus einem höheren Semester erfahren habe. Das wäre einfach schön, wenn man das wüsste, auch für Qualifikationsangebote. Was ich auch versuche mit einzubringen oder zu übernehmen, jetzt und auch ganz, ganz explizit durch die Masterarbeit, ist das eine Unterstützung für das digitale Mindset. Also wie wichtig das ist, ist mir auch tatsächlich erst durch die Auswertung bewusst geworden. Und das muss jeder selbst entwickeln. Ich glaube, das ist ganz, ganz schwer zu lehren und zu vermitteln. Aber eine Spaß an der Digitalität, eine Freude am Ausprobieren, eine Offenheit, das versuche ich auch mit in Lehrveranstaltungen zu nehmen, wo ich jetzt eine Verantwortungsrolle trage. Und das ist auch eine Erkenntnis aus der Masterarbeit, einen Anstoß zum kritischen Denken, Auseinandersetzung mit Tools und dann einfach eine mündige Entscheidung selbst zu treffen. Und das kann ja jeder Studierende selbst machen. Aber den Studis das auch zu sagen, also trefft eine Entscheidung. Es gibt die Vorteile, es gibt die Nachteile, überlegt euch, was passt für euch und wägt das ab. Überlegt mal, wenn ein Tool vermeintlich kostenlos ist, dann könnte es durchaus sein, dass ihr oder eure Daten das Produkt sind, um das es eigentlich geht. Und das auch in Veranstaltungen mit einzubringen, die jetzt nicht sich explizit mit Informationskompetenz, Forschungsdaten beschäftigen, sondern die einfach eine Einführungsveranstaltung für Studierende sind. Das ist was ich ja auch mir persönlich vorgenommen habe als Erkenntnis, das umzusetzen.
Ja, Carsten, mit dir ist ja heute auch so ein bisschen der Abschluss von der Podcast-Reihe. Also deswegen hatten wir dich heute auch explizit mit eingeladen. Aber wir haben natürlich auch die Frage an dich, als jemand, der sich alle Folgen angehört hat. Wie könntest du dir die Zukunft des Podcasts vorstellen? Mit wem sollten wir vielleicht zukünftig noch einmal sprechen, falls es eine Staffel 2 gäbe und wo du persönlich auch Mehrwert sehen würdest?
Also ich möchte jetzt nicht in die Situation kommen, dass ich Namen nenne. Da versuche ich den Kopf aus der Schlinge zu ziehen. Ich würde mich persönlich freuen, wenn ihr eine zweite Staffel machen würdet. Ich glaube, jeder hat irgendwann sein Masterarbeitsthema über. Aber ich habe euch immer gerne gehört und das hat mir wirklich gut gefallen, das Format und auch zum Schluss, wenn man trotzdem noch mal reinhört in bestimmte Folgen zu bestimmten Aussagen, hat das wirklich einen Mehrwert. Und ich finde das ein sehr, sehr schönes Format. Also ich hoffe sehr, dass ihr weitermacht. Vielleicht könnte man Anschlussinterviews machen, wäre eine Sache zu sagen, okay, in einem Jahr, in anderthalb Jahren hat sich vielleicht doch etwas geändert. Oder man könnte vielleicht auch die Zielgruppe etwas erweitern. Also beispielsweise gibt es ja auch ganz, ganz tolle Wissenschaftskommunikatorinnen, die da auch eine interessante Rolle, eine interessante Perspektive zusätzlich noch einbringen könnten. Und die dann auch das Thema vielleicht digitale Qualifizierung von wissenschaftlichem Personal ja anders auch bewerben könnten und eine andere Perspektive drauf auftun könnten. Das wäre vielleicht noch ganz interessant.
Hat dir fachlich noch eine Gruppe gefehlt? Wir haben sehr stark aus dem Universitären, aus dem Lehrenden, aus dem Weiterbildungskontext herausgeguckt, und zwar von denjenigen, die Angebote machen Wir haben auch mit dem Stifterverband natürlich gesprochen. Hat es dir gefehlt, dass wir die Kundenperspektive, wenn du es so möchtest, bislang noch gar nicht betrachtet haben?
Ich weiß gar nicht, ob ihr die gar nicht betrachtet habt. Ihr hattet ja auch genug, also Forschende, die da waren, natürlich aus Infrastruktureinrichtungen, aber die auch tatsächlich da im Forschungskontext, im Forschungsalltag stehen. Ich finde nicht, dass das gefehlt hat. Ich glaube, das ist mit einem Alleinstellungsmerkmal und ein Ziel. Ich glaube, das würde das den Podcast ganz anders gestalten. Wäre dann, ja, nee, ich finde das sehr gut. Also hat mir nicht gefehlt, muss ich sagen. Und ich habe ja auch mal geschaut, wen ihr so interviewt habt und habe da ein bisschen geguckt, wo die Leute alles herkommen. Das ist schon sehr, sehr heterogen. Also klar ist geeint digitale Qualifikation, digital qualifiziertes Personal. Da haben alle damit zu tun. Aber eine Perspektive, die fehlt, die vergessen wurde, ist mir tatsächlich nicht aufgefallen.
Das ist gut. Wir hätten doch noch das ein oder andere Potenzial für vielleicht eine zweite Staffel.
Also ich hoffe das sehr, dass ihr das mit der zweiten Staffel habt, das Potenzial, und da auch ja, weitermacht.
Ja, Carsten, das führt uns heute hier für das Gespräch auch schon zum Ende. Vielen, vielen Dank für deine Zeit, die du dir genommen hast, uns deine Arbeit vorzustellen. Wir hoffen natürlich, dass daraus jetzt auch noch ganz viele Veröffentlichungen folgen werden, über die wir dann eventuell berichten können. Wir wünschen dir jetzt auf deinem weiteren Weg auf jeden Fall alles Gute. Ich denke, dass wir viel im Kontakt bleiben können, vor allem dann jetzt auch mit deiner Rolle im Forschungsdatenmanagement. Werden wir da sicherlich irgendwie einen Weg finden. Die Welt ist ja dann doch klein, die sich so mit diesem Datenmanagement beschäftigt.
Wir wollen dich natürlich, auch wenn du das alles schon kennst, aber wir wollen dich natürlich trotzdem nicht gehen lassen, ohne dass wir noch ein bisschen mehr über dich und deine digitalen Skills erfahren. Deswegen kriegst auch du, auch wenn du dich besser darauf vorbereiten konntest, aber trotzdem einfach nochmal, weil es so schön ist und weil es auch immer wieder Spaß macht, unsere drei beliebten Fragen. Also Carsten, welchen digitalen Skill würdest du gerne noch an dir verbessern?
Ich glaube, ich habe noch eine gewisse, ich würde gerne ein bisschen mehr ein Tool-Vertrauen haben. Also ich muss sagen, ich habe natürlich einen digitalen Kalender, wo alles eingetragen ist, aber nichtsdestotrotz für wichtige Termine hängt in der Küche ein analoger Kalender, wo das alles nochmal niedergeschrieben ist. Und ich glaube, da bin ich vielleicht ein bisschen zu vorsichtig, zu skeptisch, zu kritisch. Oder wenn es darum geht, irgendwo doch tatsächlich mal eine Website anzupassen, wenn da gerade viel Traffic ist und viel los ist, dann mache ich das ungern. Das mache ich dann doch lieber irgendwo abends, wenn man nichts kaputt machen kann. So ein bisschen die Sorge, was im Digitalen kaputt zu machen, habe ich tatsächlich noch.
Dann jetzt klassisch die Frage andersrum. Was können wir von dir lernen an digitalen Skills, Carsten?
Ich denke, dass ich einerseits da kritisch bin, digitale Tools anbelangt. Also ich habe das ja vorhin schon kurz erwähnt. Also ist man selber das Produkt oder sind meine Daten das Produkt, um das es eigentlich geht? Ich bin andererseits aber auch ganz pragmatisch und glaube, das ist eine gute, ausgewogene Mischung. Also ich überlege, wo gehen meine Daten hin? Muss ich da jetzt Skepsis haben oder nicht? Und treffe dann eine Entscheidung, die irgendwo pragmatisch ist, die darum geht, auch jedem das Leben einfacher zu gestalten. Also ich bin niemand, der sagt, oh Gott, ich kommuniziere nur über Threema oder Signal. Wenn dann jemand sagt, ich möchte das bitte über WhatsApp machen, dann ist mir das genauso recht. Und dann ist eine pragmatische Lösung, glaube ich, für alle von Vorteil. Und das kann ich ganz gut die finden.
So, und jetzt zum letzten Mal in dieser Staffel die alles entscheidende Frage. Carsten, was hast du zuletzt gegoogelt?
Ja, ich habe tatsächlich die Zeit, bevor es losging, genutzt und hatte noch eine gute Idee für ein Weihnachtsgeschenk. Und ich habe ein Buch gegoogelt, was alternative Karten abbildet und die Welt in alternativen Karten darstellt und so ein bisschen den Blick auf die ganze Welt verändert. Und ich habe jemanden im Kopf, dem ich damit noch eine Freude machen kann und habe das dann auch tatsächlich analog via Telefon beim Buchhändler des Vertrauens bestellt.
Sehr schön. Vielen Dank, Carsten. Und vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, mit uns hier den Podcast zu machen und dir vor allem die Zeit genommen hast, unsere Interviews zu deinem wissenschaftlichen Forschungsgegenstand zu machen, das auszuwerten. Und ich hoffe, dass wir früher oder später in den Genuss kommen, auch die Ergebnisse noch zu lesen. Ich hatte den Genuss schon, aber vielleicht werden es noch der ein oder andere mehr werden.
Ja, das hoffe ich auch. Ganz herzlichen Dank, dass ich da sein durfte. Danke für die tolle Datengrundlage durch eure Podcast. Thank you.
So, Christian, ja, mit Carsten sind wir dann mit unserer ersten Staffel soweit durch. Was haben wir geschafft? 23 Podcast-Folgen. Auch im Rahmen der AG sind wir soweit erstmal mit unseren Arbeiten durch. Haben 4 publiziert, zum Beispiel das Diskussionspapier im Jahr 2020. Ein Artikel in der DUZ im Wissenschaftsmanagement Online im April 2021.
Nicht zu vergessen das Expertenhearing der Arbeitsgruppe Digital qualifiziertes Personal, das wir in Berlin tatsächlich im Juli 2022 durchgeführt haben. Zu unserem Podcast gibt es auch noch den Blogpost im Hochschulforum Digitalisierung.
Wer also noch immer nicht genug vom Thema digital qualifiziertes Personal gehört hat, für den gibt es in den Shownotes auch nochmal die Hinweise auf die unterschiedlichen Veröffentlichungen. Für uns bleibt an der Stelle erstmal zu sagen, vielen Dank fürs Zuhören.
Vielen Dank für die Zeit und ja, das war's für die erste Staffel.
Wir sehen, wie es weitergeht und bis bald.
Bis bald.
Tschüss.